Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Mit Ute Wegmann und André Kagelmann, Juror und Geschäftsführer der Aleki, der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendmedienforschung an der Universität zu Köln. Diese Juniliste der besten Bücher, ausgewählt von 29 weiteren Jurorinnen und Juroren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, will uns unweigerlich ans Meer führen. Man kann sagen, in gleich 4 Büchern. Die Auftretenden sind Olga, Toni, Joshua und im Grunde genommen wir alle, denn in diesem 4. Buch geht es um unseren Planeten. Aber darüber hinaus betreten wir noch eine geheimnisvolle Brücke, fliegen zurück in die Zeit der Weltwirtschaftskrise und staunen über die Schlagfertigkeit eines Mädchens, das nicht viel Glück im Leben hatte. André Kagelmann, hatten Sie bei diesem bunten Topf, den ich jetzt gerade hier anpreise, einen Liebling?
Ja, tatsächlich. Ein Buch hat mir ganz besonders gut gefallen und das heißt Joshua, der kleine Zugvogel. Aus meiner Sicht ist das eine ästhetisch-philosophische Köstlichkeit, die da in unsere Büchernester geflattert kommt.
Dann sind wir gespannt, wenn wir es gleich vorstellen. Wir beginnen nämlich mit einem anderen Buch, nämlich mit Olga und ihrem Kiosk. Der Kiosk heißt das Bilderbuch von Annete Meletze. Sie hat das Buch selber aus dem Lettischen übersetzt, ist also Lettin und hat aber unter anderem in Luzern studiert und lebt jetzt in Zürich. Annete Meletze erzählt die Geschichte der üppigen Kioskfrau, die ihr Leben im Grunde genommen in ihrem Kiosk verbringt und täglich für alle da ist, aber im Stillen von einer Reise ans Meer träumt. Jeder Tag dasselbe. Der Jogger, der sein Wasser holt, der Raucher, der ihr den Rauch in den Kiosk pustet und seine Zigaretten holt, eigentlich öde. Eines Tages kippt sie mit dem ganzen Kiosk um und stellt fest, dass sie ihn tragen kann. Und auf einer Brücke verfängt sie sich dann auf ihrem Spaziergang in einer Hundeleine, fällt in den Fluss und landet im Meer. Sie genießt dieses Kioskpaddeln, aber noch mehr den späteren Eisverkauf am Strand. André Kagelmann, so ist die Geschichte. Aber wie ist das Ganze denn bebildert? Wie ist das gemalt?
Also gemalt wird die Geschichte mit großflächigen, kunterbunten Bildern, die verspielt sind, klecksig sind und ganz pointiert gestaltet werden. Einige Seiten erinnern sogar an einen Comic und man kann sagen, dass diese Seiten gestaltet sind wie knallbunte Bonbons, also ein bisschen ausschauen wie die von uns hier im Rheinland so sehr geliebten Kamelle. Deshalb müsste das Buch auch eigentlich nicht der Kiosk heißen, sondern natürlich das Bütchen.
Das Bütchen, ja genau, so sagen die Kölner. Das Cover ist ja schon ein bisschen besonders.
Das Cover ist schon ein bisschen besonders, es ist gestanzt. Wir finden ein Fenster zur Welt auf dem Buchcover. Ein Ausschnitt zur Welt stellt ja jedes Buch dar, aber hier kann man das zugleich haptisch erfahren. Und wenn man es aufklappt, dann sieht man sozusagen direkt von der Straße in den Kiosk hinein und findet unsere besondere Heldin Olga schmatzend, Süßigkeiten essend in ihrem Kiosk. Und sie liest wiederum selber und sie liest natürlich ein Reisebuch, weil unsere Sehnsucht ihre Sehnsucht ist. Sie möchte gerne raus.
Was für Typen hat die Illustratorin geschaffen? Ich habe ja schon ein paar erwähnt, den Jogger, den Raucher.
Ja, sie hat ganz unterschiedliche Typen erschaffen. Der Kiosk, der Späti oder eben das Bütchen, das ist ja sowas wie ein soziales Panoptikum. Und diese Gestalten finden sich da alle wieder in einer netten Harmonie zusammengesellt. Man muss aber sagen, es gibt so einen kleinen Moment, wo die ganze Geschichte umkippen könnte. Es gibt nämlich einen Überfall und tatsächlich kippt die Geschichte dann auch um. Aber ganz anders, als wir uns das eigentlich vorstellen würden. Wer mehr erfahren will, muss selber in das wunderbare Büchlein hineinblättern.
Ja, die Kioskbesitzerin, die alles von allen weiß, Olga, der Kiosk von Annete Meletze. Ich empfehle dazu auf jeden Fall den großartigen Animationskurzfilm auf der Vimeo-Plattform, bei dem die Illustratorin tatsächlich auch ihre Animationskunst zeigt und eine herrliche Sprache erfunden hat, die wir alle verstehen. Und das macht wirklich richtig, richtig Spaß, sich das alles mit laufenden Bildern anzuschauen. Ein Bilderbuch ab 4 Jahre erschien im Atlantis Verlag. Toni ist wieder da. Auf Band 1 folgt Band 2, Titel Toni will ans Meer. Sechs Wochen nur zu Hause mache ich nicht, sagt Toni, als die Mutter ihm zu erklären versucht, dass dieses Jahr das Geld zu knapp ist. Hätte Philipp Wächter geahnt, was auf die Kinder in Europa und vielen anderen Ländern weltweit zukommt, wer weiß, ob Toni das so formuliert hätte. Aber Bücher entstehen mit viel Vorlauf, vor allem so ein Comic, der muss ja erstmal gezeichnet sein. Und jetzt erleben wir also, was Toni alles anstellt, um ans Meer zu kommen. Wie erzählt der bekannte Frankfurter Künstler Philipp Wächter?
Ja, charmant und witzig tut er das, wie man das auch von ihm gewohnt ist und wie man das überhaupt von der Labor-Atelier-Gemeinschaft gewohnt ist, zu der er gehört. Man kann sich denken bei dieser Geschichte, in der es zunächst in ein Nobelhotel in den Bergen gehen soll, dass das nicht der richtige Ort ist für den wilden Toni und seine Mutter. Über eine Zwischenstation bei zwanglosen Verwandten geht es dann auf einen Roadtrip mit dem unsteten Wanderhund Rocco und zum Campingplatz am Meer. Da ist ein Freiraum entdeckt worden, in dem es sich zu leben lohnt. Erzählt wird diese idealistische Mini-Familiensaga in Comicform in 8 kleinen Kapiteln. Die einzelnen Seiten sind in je 4 quadratische und ein rechteckiges Panel in Ziegelstein-Optik unterteilt. Die Anordnung dieser je 5 Panels wechselt. Das gilt auch für die Hintergrundfarben der einzelnen Kapitel, was ebenfalls an die erste Toni-Geschichte anknüpft.
Die erste Toni-Geschichte, genau, die handelte von Fußballschuhen, die Toni unbedingt gerne haben wollte. Ich meine, sollte es tatsächlich der Fall sein, dass es Menschen jetzt gibt, die uns zuhören, die Philipp Wächter nicht kennen. Wie kann man nochmal, ja, es ist eigentlich, kann man es gar nicht glauben, aber wie könnte man nochmal den Stil beschreiben? Wie sind die Figuren?
Die Figuren sind bunt, tapsig, schlaksig, naseweiß. Auf den ersten Blick wirken sie vielleicht ein bisschen grob gezeichnet. Tatsächlich entpuppen sich aber als fein nuanciert. Sie entfalten auch ohne die spaßige Sprache einen großen Witz und eine heitere Grundstimmung, in die alles getaucht wird, was dieser hochbegabte Zeichner zeichnet.
Toni will ans Meer von Philipp Wächter, 66 Seiten, ab 6 Jahre. Und Sie haben es im Grunde gesagt, es ist wirklich ein echter Wächter mit witzigen Kindern und so ein bisschen verwuselten Erwachsenen. Mit dem Fazit, zu Hause ist es auch schön, wenn man da auch kein Hundi hat, so hat man vielleicht ein Mitzi. Das mit den nicht stattfindenden Ferien für Toni, das war schon eine ernste Angelegenheit, aber jetzt wird es wirklich ernst. Joscha, der kleine Zugvogel, ist eine Bilderbuchgeschichte von Inka Papst. Sie war Schauspielerin und Sängerin, bis sie 2017 mit einem Bilderbuch zum Thema Tod debütierte. Beide Bücher sind illustriert von dem aus dem Iran stammenden und in Mannheim lebenden Künstler Merda Zaeri. Auch hier in diesem Buch, das so frühlingsgrün und frisch daherkommt, geht es um den Tod. Aber das versteht man gar nicht so auf Anhieb, denn im Mittelpunkt steht ein kleiner Vogel, der in einem Baum sitzt in Ligurien. Und was passiert dann, André Kagelmann?
Ja genau, um unserem Helden handelt es sich um ein Sommergoldhähnchen, landläufig auch als Sommerkönig bekannt. Sein Schwarm macht sich auf den Rückweg aus der Sommerfrische in Ligurien, doch Joshua vertrödelt den Aufbruch, stürzt ab, findet glücklicherweise Schutz in einer Höhle, fühlt sich geborgen, hört Stimmen, wird sehnsuchtsvoll erwartet, fliegt in ein neues Zuhause, wird größer und fliegt wieder fort.
Ja, wird größer, fliegt wieder fort. In der Mitte des Buches finden wir Kinderzeichnungen in einem Kinderzimmer. Also wirklich, man weiß nicht, hat Merda Zaeri die gezeichnet, aber es gibt ja auch zwei schwarze Seiten. Also der kleine Vogel kommt in ein Gewitter und stürzt ab und wir wissen eigentlich gar nicht genau, was da passiert, oder?
Man weiß es nicht genau und es ist auch sehr verwirrend bei der ersten Lektüre. Man könnte das als eine Geburtsgeschichte sehen, als eine Geschichte einer Seele, die vom Himmel gesandt in einer dunklen Höhle einer Umwandlung ausgesetzt wird und dann auf die Erde kommt und dann im Zeitraffer ganz schnell erwachsen wird und wieder hinfortfliegt. Man könnte die Geschichte aber auch anders lesen als die einer Geburt eines Kindes, was im Moment der Geburt wieder zu den Sternen geht. Und auf diese Idee kommt man besonders dann, wenn man den Klappentext dieses Buches liest.
Dieses Buch steht so ein bisschen in der Tradition der Bücher für Kinder, in denen gesagt wird, die Seele der Verstorbenen käme als Vogel zurück. Ich erinnere mich an das wunderbare Buch von Stein, Erik Lunde und Alvin Torschetter, Papas Arme sind ein Boot. Da kommt die Mutter, die gestorben ist, als roter Vogel zurück in dieser Schneelandschaft. Was ich mich nur gefragt habe, es ist ja nun ein Bilderbuch für Kinder ab 5 oder 6 Jahre, ob das nicht einfach jetzt ein bisschen zu komplex erzählt ist. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, man muss auf die Rückseite gucken, dann weiß man es richtig. Wie würden Sie es denn jetzt einordnen? Ab welchem Alter kann man das denn jetzt empfehlen? Oder ist das ein Themenbuch, wo man sagt, das ist wirklich jetzt ein Buch für Eltern, die ein Kind verloren haben?
Ich wäre bei Letzterem immer vorsichtig, was in so einer existenziellen Situation möglich, notwendig oder passend sein mag. Das sollte man vielleicht doch besser in der Situation selbst entscheiden. Ich glaube nicht, dass junge Kinder, die dieses Buch lesen, derart irritiert wären, weil die Geschichte von Sternenkindern sich für sie ganz sicherlich anders darstellen wird als für Erwachsene. Wie gesagt, wenn die Kinder selber in der Situation wären, müsste man ganz genau darüber nachdenken, wie sinnvoll es überhaupt sein könnte, so ein Buch zu lesen. Man kann dieses Buch sicherlich auch als Seelengeschichte lesen. So habe ich dieses Buch bei meiner ersten Lektüre auf jeden Fall gelesen und ich war sofort erinnert an Eichendorffs Mondnacht, wo wir auch diese wunderschönen Zeilen haben: und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
Inka Papst und Merda Zaeri, Joscha, der kleine Zugvogel, erschienen im Tulipan Verlag. Der Zugvogel zog gen Norden und das tun wir jetzt auch mit dem nächsten Titel, Palmen am Nordpol. Untertitel, alles über den Klimawandel. Der Niederländer Mark ter Horst hat dieses Sachbuch geschrieben. Er hat Literatur studiert und danach hat er Lehrmaterialien entwickelt und dabei festgestellt, dass er ganz gut und kurz und amüsant erklären kann. Er hat dann gleich mehrere Bücher geschrieben, aber Palmen am Nordpol, das ist die erste Übersetzung ins Deutsche. Illustriert hat das Ganze die niederländische Illustratorin Wendy Panders, die in Rotterdam an der Willem de Koning Akademie studierte. André Kagelmann, Mark ter Horst fängt ja ganz vorne an, bei der Entstehung der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren. Und dann geht es in großen Schritten voran. Mit welchen Stationen und wie vermittelt er die Klimasituation?
Gegliedert ist das Buch in insgesamt 10 Kapitel und es fängt wirklich an mit der Frühgeschichte des Klimas, über die Forschung, die Ursachen, die Folgen des Klimawandels bis hin zu den Maßnahmen dagegen. Der Klimawandel ist ein wichtiges Thema, das zu ganz bemerkenswerten Politisierung von jungen Menschen geführt hat, was aber durch die Corona-Krise und ihre Folgen ein Stück weit in Vergessenheit geraten ist. Man könnte also anfangen und sagen, how dare you to forget? Und ein provokantes Zitat Greta Thunbergs abwandeln. Denn bei aller Dringlichkeit, die Corona-Krise sollte nicht zum Monothema werden, das alle anderen Themen verdrängt. Dem Autor gelingt es, über den Klimawandel zu informieren, indem er nicht versucht, Dinge, die sehr kompliziert sind, auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen, sondern indem er, wie gesagt, große Bögen schlägt und versucht, eine große Menge an Sachinformationen doch verständlich aufzubereiten. Die Illustrationen von Wendy Panders sind frisch und bunt, nicht zu überladen, sondern ebenfalls sachorientiert und korrespondieren mit einer Sprache, die einerseits als Sachton zu bezeichnen ist, andererseits aber auch so einen kumpelhaften Jargon anzuschlagen vermag.
Palmen am Nordpol, alles über den Klimawandel von Mark ter Horst und Wendy Panders. Viel Info, viele gute ergänzende Bilder, Sie haben es gesagt, viel Leichtigkeit auf 192 Seiten ab 10 Jahre im Gabriel Verlag. Und auch hier verweise ich auf einen schönen, aber sehr knappen Kurzfilm im Netz. Wir bleiben am Wasser und schauen auf den ersten Band einer Comicserie. Alan C. Wilder Limited, die Protokolle des Übersinnlichen, die Brücke der toten Hunde. Der Comicautor und Illustrator Patrick Wirbeleit, geboren 1971 in Lüneburg, hat über 60 Bücher für Kinder geschrieben oder illustriert, davon alleine 17 Pixie-Bücher. Diesmal hat jedoch jemand anders illustriert, und zwar der bekannte Düsseldorfer Illustrator Ulf K. Wir können mit Sicherheit sagen, dass es Geister gibt. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, warum es sie gibt. So heißt es auf der ersten Seite, ein Zitat dieses Alan C. Wilder persönlich, André Kagelmann. Wer ist nun Alan C. Wilder? Was hat es mit der Brücke auf sich? Und was mit den toten Hunden?
Also, die inhabergeführte Firma Alan C. Wilder Ltd. bietet Hilfe bei übersinnlichen Problemen bereits in der sechsten Generation. Die fünfte hat es gerade beim Glühbirnenwechsel dahingerafft, was aber in doppelter Hinsicht nur halb so schlimm ist, wie es sich anhört. Erstens bleibt der tote Vater seinem ebenfalls mit der Geistersehergabe der Familie ausgestatteten Sohn als Geist verbunden und er kann sich zweitens sozusagen als Privatier im Hintergrund halten, während sein gewitzter Sohn und Held der Geschichte mitunter actiongeladene Geisterjäger-Abenteuer zu bestehen hat. Die Brücke der toten Hunde ist ein trauriger Ort, an dem, leider muss man es so sagen, Hunde abstürzen und dann erstmal auch wirklich tot sind. Das alles hat mit einem aufsehenerregenden Geisterkomplott zu tun, bei dem auch ein Bischof eine unrühmliche Rolle spielt, beziehungsweise ein von einem bösen Geist besessener Bischof.
Wie hat denn Ulf K. diese geisterlastige Geschichte illustriert?
Also, das ist eine Comic-Geschichte, die in der Panelgestaltung recht einfach ist, aber die doch einen gewissen Horror entfaltet und deshalb auch nicht für die ganz Kleinen geeignet ist. Es finden sich dann doch längere Passagen im Low-Key-Stil, sodass es einen hin und wieder doch ganz schön gruselt.
Ab welchem Alter würden Sie sagen?
Ich würde sagen, das ist eine Geschichte, die ab 8, 9, 10 Jahren auf jeden Fall funktioniert. Aber man sollte seine kleinen Quälgeister schon kennen und wissen, was man ihnen zumuten kann.
Alan C. Wilder, die Protokolle des Übersinnlichen, die Brücke der toten Hunde. Ich nehme an, die Brücke der toten Hunde, das ist der Untertitel dieses ersten Bands von Patrick Wirbeleit und Ulf K. 96 Seiten im Carlsen Verlag. Ein Kriminalfall im Setting des Übersinnlichen mit ganz schön vielen Geistern. Jetzt verlassen wir die Abteilung bebildertes Buch und kommen zur erzählenden Literatur. Aber wir bleiben in Großbritannien. Alex Wheatle, wohnhaft in London, hat uns bereits mehrfach mit seinen Büchern im Milieu schwarzer Jugendlicher begeistert. Angesiedelt waren diese ersten Bücher immer in einem fiktiven Cronkton, einer Art Vorort von London. Cronkton taucht nun auch in dem neuen Buch auf, aber nur in einem Nebenstrang, in einem Nebensatz kann man fast sagen. Denn diesmal geht es um ein weißes Mädchen, das zum wiederholten Mal die Pflegefamilie wechseln muss. Naomi, 14 Jahre alt. Homegirl heißt der neue Roman von Wheatle. Was für ein Mädchen ist Naomi?
Die Protagonistin dieser Coming-of-Age-Geschichte ist ein 14-jähriges Mädchen, deren depressive Mutter schon vor Jahren Suizid begangen hat und deren Vater ein verwahrloster Alkoholiker ist. Fortan lebt sie abwechselnd in unterschiedlichen Pflegefamilien und im Jugendheim. Eine Systemsprengerin, um den Titel eines hochgelobten deutschen Kinofilms zu zitieren, ist sie allerdings nicht. Es ist ein Mädchen, was es sehr schwer hat, was sich schon früh zusammenreißen musste, was schon früh lernen musste, Aufgaben von Erwachsenen zu übernehmen und auch Dinge tun musste, die Kinder nicht tun müssen sollten, die aber trotzdem keine gebrochene Seele ist, sondern engagiertes, junges Mädchen, das etwas vom Leben will und sich auch durchzusetzen vermag, und zwar trotz aller Widrigkeiten.
Wie hat denn Wheatle die Geschichte erzählt?
Ja, sein Sprachstil ist kraftvoll, voll von jugendlichem Jargon und oft etwas gröber, als das bei überbehüteten Wohlstandskindern der Fall sein mag. Das passt aber gut zum durchaus harten Realismus der Milieuschilderung dieses engagierten, durchaus gesellschaftspolitischen Romans. Der Autor will was. Ja, der Autor will, dass man sich kümmert um diese Kinder, dass man sich mehr engagiert, dass man auf das Sozialsystem schaut, dass man die Jugendämter besser ausstattet, dass man mehr Wert auf die Pflegefamilien legt. Kurzum, dass die Gesellschaft auch den Kindern, die von zu Hause aus kein wunderbares Zuhause bekommen haben, möglichst gute Chancen haben in diesem Leben und kindgerecht und jugendgerecht aufwachsen können.
Und das alles erzählt er durch diese, wie ich finde, wirklich coole Figur, die er hier geschaffen hat. Wie frech sie ist und wie stark und gleichzeitig sehr witzig. Es gibt ja wunderbare Dialoge und die Gedankensplitter, die immer wieder eingestreut sind. Und es geht in dem Buch natürlich um Normalität, und das setze ich in Anführungsstrichen, denn was ist normal für jemanden?
Davy war nur einmal für 10 Minuten
Naomi,
in einem Kindergarten
gewesen. Die so viel Mist
gewesen.
Erlebt hat.
Aber
es bleibt so dieser Wunsch nach
Herz
einer
Maria
Art
Kindergarten,
Normalität, nach einer
ziemlich
Art Zugehörigkeit zu einer Familie. Homegirl von Alex Wietel aus dem Englischen im Kunstmann Verlag ab 13 Jahre. Der letzte Titel führt uns nach Alabama in die Zeit der Weltwirtschaftskrise und zu zwei Menschen, die uns in unserem literarischen Leben als Schriftsteller sicherlich schon begegnet sind. Truman Capote und Nella Harper Lee. Der Autor Greg Neary, ein in Amerika hochgeschätzter Schriftsteller, früher war er Filmemacher, hat hier die Kinderfreundschaft zwischen diesen beiden bekannten Schriftstellern recherchiert und auf dieser Basis einen Roman für Kinder geschrieben. Er erzählt im Vorwort, dass der Film Capote mit Philip Seymour Hoffmann ihn dazu inspiriert hat, dieser Verbindung nachzugehen. True und Nelle, so lautet der Titel. Wie erleben wir hier Truman Capote und Nella Harper Lee?
Ja, der Roman entfaltet eine Freundschaftsgeschichte, die man erfinden müsste, wenn sie nicht wahr wäre, was sie aber ist, nun natürlich nicht genau so, wie sie hier erzählt wird, was ja auch wiederum langweilig sein würde, wenn Literatur nur das erzählte, was genauso passiert, wie es passiert ist und nicht das, was möglicherweise auch hätte passieren können. Darauf weist schon das den Roman schmückende Zitat Picassos hin, Kunst ist eine Lüge, die die Wahrheit erzählt. Das wusste, so ähnlich übrigens schon ein gewisser Aristoteles. Initiiert durch die Begegnung des knapp 2 Jahre alten realen Truman Capote mit Nella Harper Lee in Monroeville entwickelt sich eine Kinderdetektivgeschichte in Analogie zu Sherlock Holmes und Dr. Watsons Fällen. Der Roman spiegelt dabei auf der Ebene der Kriminalhandlung ein Stück weit und auf Kinderereignisse, sagen wir, transformiert den berühmten Roman Wer die Nachtigall stört. Also es geht um die Weltwirtschaftskrise, es geht um Rassismus, es geht um Anschuldigungen, es geht um Polizeigewalt, es geht um ungerechte Anklagen und es geht um eine glückliche Auflösung der ganzen Fälle. Und das ist natürlich ein Unterschied zu dem großen und berühmten Vorbild.
Jetzt erzählen Sie schon von diesen ganzen Themen, die dieser doch auch umfangreiche Roman, immerhin 282 Seiten, beinhaltet. Ist das denn ein Roman für Kinder?
Ja, es ist ein sehr ereignisreicher und leicht exotisierender Roman, der sehr viele Verweise und Andeutungen benötigt. Und weil das so ist, weil er von einer Zeit erzählt, die schon lange vergangen ist, wirkt vieles fremd, was da erzählt wird. Er versucht sich ein bisschen damit zu behelfen, dass es ein Glossar gibt. Es gibt ein umfangreiches Nachwort, viele Erklärungen. Es bleibt aber ein Stück weit spröde, was da erzählt wird. Ich würde sagen, es ist eher eine Kindheitsgeschichte, die etwas rückprojiziert auf eine wahre und unwahrscheinliche Freundschaftsgeschichte. Und das kommt jetzt hier als Kinderliteratur daher. Das ist zumindest sehr anspruchsvoll. Soll das Vergnügen an dem Roman aber nicht mindern.
Ab welchem Alter würden Sie es denn vorschlagen?
Ich würde sagen, dass man das ab 12 liest.
Mhm. Greg Neary schrieb True und Nella, eine Geschichte über die Freundschaft von Truman Capote und Nella Harper Lee. 282 Seiten erschienen im Verlag Freies Geistesleben. Der Verlag sagt ab 9 Jahre, aber ich stimme Ihnen zu, André Kagelmann. Das waren die besten 7 Bücher für junge Leser im Monat Juni. Bücher, mit denen man das Meer nach Hause holen kann. Sie können alle Titel nachlesen auf der Deutschlandfunk-Seite. Nachhören können Sie die Sendung nochmal mit der Deutschlandfunk-Audiothek-App oder dem Podcast bestellen, alles kostenlos. Nächsten Samstag hören Sie hier die beiden Künstlerinnen Katrin Stangl und Heike Herold. Danke André Kagelmann fürs Lesen und Vorbereiten. Danke auch an die Jury, an die Kollegen in der Technik und ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.